Ganz kurz ein paar juristische Anmerkungen, weil das ist das, was Sie wahrscheinlich interessiert. Sehen Sie, als Jurist bin ich gewohnt, das alles selber zu machen. Next slide, hier ist es. Okay. Ich möchte ganz kurz sprechen über die medizinrechtlichen Aspekte im Detail und dann über die Kontexte, weil gesamtgesellschaftlich wurde ich ja gebeten, ganz kurz was zu sprechen und am Schluss ein paar ethische Gesichtspunkte. Nun, berufsrechtlich ist die Geschichte relativ einfach, nämlich eigentlich alles illegal. Wenn wir den Gesetzestext ernst nehmen, hat der Arzt ja persönlich und unmittelbar zu handeln. Und ein Roboter ist schon ein Mittel, weil unmittelbar heißt einfach, es gibt nichts dazwischen. Und das ist etwas, was, wenn wir den Gesetzestext beim Wort nehmen, alles, was hier geschieht, einfach illegal erklärt. Nun, als Juristen sind wir gewohnt, dann doch zu sagen, na ganz, ganz von gestern kann der Gesetzgeber nicht sein. Wir müssen ihn zu Ende denken. Was meint er? Aber ich sage das jetzt bewusst, weil wir haben immer wieder auch in der Medizin, in der Ärzteschaft Menschen, die sagen, na Moment, wenn wir das nicht persönlich und unmittelbar machen, ist ja alles illegal. Die sagen dann zum Beispiel, also Telemedizin, das geht ja nicht, weil ist ja illegal, weil unmittelbar steht im Gesetz. Wir sagen seit Jahrzehnten, das dürft's nicht ganz beim Wort nehmen. Mittelbar ist erlaubt, sofern es lege artis ist. Weil sonst wäre nicht einmal ein Stethoskop erlaubt, weil ist ja auch ein Mittel und schon unmittelbar, aber ist vielleicht doch in der Qualität schlechter. Also das Schlüsselwort heute heißt nicht mehr der Gesetzestext persönlich und unmittelbar, sondern so weit in Distanz und so weit vermittelt, wie es lege artis ist. Nun, aber lex artis, das ist ja jener Punkt, wo wir, ich sage bewusst jetzt bösartig und Sie sind mir nicht gram darüber, hoffe ich, wir haben da mit der Medizin unsere Verständnisprobleme oder Sie mit uns, weil ich höre immer wieder von Ärzten nach wie vor den Satz, ja, im Letzten ist es immer eine Kunst. Und Kunst kommt von Können, ihr könnt es eben nicht, sagen die dann uns, und daher haltet euch bitte raus. Aber im Gesetz steht nichts von Kunst. Im Gesetz heißt es, entsprechend den Regeln der Wissenschaft und Erfahrung. Und zwar entsprechend den Regeln der Wissenschaft und Erfahrung. Nicht nur Wissenschaft oder Idiotie oder was auch immer, sondern auch die Erfahrung. Aber wie steht jetzt Erfahrung zu Wissenschaft? Und das sind Dinge, über die wir natürlich viel reflektiert haben. In der Medizin hören wir immer, naja, Wissenschaft, das ist Doppelblindstudie und randomisiert und fertig und alles andere ist eben unzulässig. Aber das stimmt nicht, weil wir haben viele Punkte, wo wir an der Spitze sind, wo wir nicht Doppelblindstudien machen. Also die Heidegunde Pisa, Sie wissen, mit dem Herrn Kelt seinerzeit, die hat nicht Doppelblindstudien gemacht. Einer kriegt Verumhände, der andere Platz. Na, geht ja wohl nicht. Die Frage, was heißt Wissenschaft? Das ist die eigentliche rechtliche Schranke. Ist das, was geschieht, vor dem Hintergrund der medizinischen Wissenschaft und Erfahrung? Und daher nicht nur vor dem Hintergrund bestimmter methodischer Verständnisse legitim. Und das kann kein Richter beurteilen. Dazu bedient er sich dann des Sachverständigen. Und das sind Sie. Ich rege daher dringend an, frühzeitig, sich nicht aus eigenem Forschungsinteresse, sich nicht aus eigenem Fachinteresse, aus eigenen Ressourceninteressen auf bestimmte Methodiken festzulegen. Und nur das ist eigentlich das Wahre. Weil sonst würden Sie viele Kollegen oder vielleicht früher oder später auch sich selbst, wenn Sie nicht am Drücker sind, in die Haftung hineinreiten. Eigentlich müssten die Fachgesellschaften, müssen Sie in der Community definieren, was wollen wir nicht. Und alles andere, sofern es vertretbar erscheint, soll zulässig sein. Diese quasi untere Latte, das ist das, was den Juristen im Haftungsrecht, im Berufsrecht und so weiter interessiert. Was ist eigentlich unwissenschaftlich? Aber anerkennend eine Vielfalt von Methoden, anerkennend eine Vielfalt von Möglichkeiten, von großer Bandbreite des Vertretbaren. Damit ist man offen für Neues, aber legt gleichzeitig die Grenzen fest, was wir alle miteinander nicht wollen. In diese Richtung sehen wir allerdings oft nicht Emanationen von Fachgesellschaften und so weiter. Da sehen wir, das ist die Methode der Wahl. Und so sollte es sein. Aber wenn wir das wirklich immer ernst nehmen, wären viele im Delikt. Weil nicht in allen Häusern Österreichs haben wir dann diese Idealstandards auch in der Realität vorgefunden. Und deswegen ist dann, wenn dann ein Sachverständiger in die Literatur oder in die Fachgesellschaft, in die Standards und so weiter schaut, dann sagt, na, das habt ihr nicht gemacht. Und dann bleibt nichts anderes über als Haftung festzustellen. Die Definition der Haftungslatte obliegt letztlich der Community und sollte daher sehr sorgfältig einmal bedacht werden, was wollen wir verbieten und nicht in welche Richtung muss es gehen und alles andere darf nicht mehr sein. Das spielt nämlich sehr wichtig dann eine Rolle bei der Finanzierungsfrage. Gerade die letzte Folie, die oder vorletzte, nicht Handke, sondern die davor, diese verwirrende, hat mich sehr geschockt. Ich habe sie nicht ganz verstanden, aber Sie haben gesagt, das hängt viel mit Individualisierung zusammen natürlich. Und das ist schon klar, individualisierende Medizin ist sehr teure Medizin. Und je teurer Medizin ist, desto mehr kommt sie dann in Konflikt mit anderen Methoden, wo man dann sagt, naja, wenn wir uns das nicht leisten können als Gesamtgesellschaft, dann müssen wir für andere Methoden greifen. Wenn dann in der Fachgesellschaft steht, das wäre alles illegal, dann gnade den Ärzten Gott, weil dann hat man nur die Wahl zwischen tot oder gestorben. Im Haftungsrecht meine ich, als Patient sowieso, das ist immer 50-50. Aber im Haftungsrecht sollte man daher tatsächlich nicht etwas, was wir nicht für top halten, verteufeln, sondern für zulässig erklären, sofern Alternativen vielleicht weniger zur Verfügung stehen. Offenere Standards, Standards, die sich kontrollieren auf das, was nicht gewollt ist, aber nicht Standards kontrollieren, was idealiter so sein soll. Die Definitionsmacht, und das möchte ich nachdrücklich betonen, über die Lex Artis ist bei der Ärzteschaft selbst. Wie weit sie davon, Klammer auf, hilfreich, sinnvoll, Gebrauch macht, Klammer zu, ist ihres. Mir ist nur wichtig, das anzuzeigen, dass man sich nicht in Euphorie über bestimmte Methodik auf etwas fixiert und sagt, das ist die Methode der Wahl, weil dann wird's eng, wenn die Gesellschaft nicht anderes zur Verfügung stellt. Daher die Bandbreite erhalten, lieber Ein- und Ausschlusskriterien definieren. In diesen Fällen können wir Mögliches in Frage, aber in diesen Fällen bitte nicht und so. Es sind nur kleine Anmerkungen. Medizinrecht ist die zweite, ist das Vertragsrecht natürlich. Das ist zunächst einmal, was schuldet ein Haus, ein Behandler, dem Patienten? Da haben wir in Wahrheit ganz wenig Schriftliches. Haben Sie große Aufnahmeverträge, Behandlungsverträge? Nein, in Wahrheit haben wir Krankenakten, wo die Zahlungspflichten drinnen stehen. Aber welche Art der Behandlung schulden wir wirklich? Das schreiben wir nicht rein. Und das ist etwas, was Juristen dringend raten, weil wenn ich nicht weiß, was geschuldet ist, dann kann der Patient nach den Regeln des Zivilrechts verlangen, das, was ein ordentlich redlicher für einen Eindruck haben kann. Und das ordentlich redlicher Österreicher, wenn ich so durch die Landschaft gehe und dann komme ich ins Spital, sage, aha, die versprechen mir wahrscheinlich das, was ich ständig höre, das Beste der Welt. Und wenn das dann nicht geliefert ist, dann ist die Haftung da. Daher sollte man sagen, wir versprechen denn nicht das Beste der Welt, sondern wir versprechen es so gut wie möglich und was gezahlt wird und wir werden uns bemühen. Aber wenn das nicht irgendwo steht, ist die Versuchung schon groß zu sagen, naja, redliche Verkehrsteilnehmer in Österreich kriegen schon den Eindruck, dass wir super sind. Und dann erwarte ich mir das auch. Und wenn ich es nicht kriege, dann klage ich. Dass Sie mich missverstehen, ich klage nicht. Ich bin auch kein Anwalt und weiter. Ich bedauere diese Entwicklung. Aber ich verstehe nicht, warum man nicht endlich diese Flanken schließt. Gerade an der neuen Methoden und so weiter werden unheimliche Erwartungen geweckt. Und wenn man dann da nicht gegensteuert und sagt, liebe Freunde, erwartet euch das nicht so, wie ihr es euch vielleicht vorstellt, dann macht man sich halt eine neue Flanke auf. Und da darf man sich dann nicht wundern, wenn ein Anwalt einreitet, weil der hat auch seine Berufspflichten. Und wenn er eine offene Scheune findet, muss er hineinreiten. Es ist aber Aufgabe der anderen, diese Scheunentore zu schließen. Ja, letztlich auch im Arbeitsrecht ein kleines Dochfutzerl. Wie weit schuldet jetzt ein Arzt, eine Ärztin, die im System bereits ist, sich diesen neuen Methoden zu stellen? Ich traue mir das nicht, ich kann das nicht und so weiter. Juristisch machen wir es da einfach, wir haben eine Dienstpflicht und die besteht in der Handlungspflicht. Wenn was Neues kommt, ist es die Lernpflicht und dann muss man es machen. Also dieses ich traue mich nicht und so weiter ist genauso schlecht, wie wenn jemand sagt, und das mache ich und was anderes von vorgestern mache ich nicht mehr. Das kann auch in den Entlassungsprozess führen, was nicht ganz gemütlich ist, weil die Leistungen des Arbeitsmarktservice sind dann doch nicht hoch. Also man muss sich in der Tendenz eines Spitals weiterentwickeln und offen sein, aber man darf auch nicht aus individuellem Interesse und sei es, ich brauche noch ein paar Impact-Punkte oder wie, darf man sich dann nicht davon galoppieren, weil sonst ist es auch ein Entlassungsgrund. Man ist Teil einer arbeitszeitigen Organisation, die entscheidet, wie weit man von den Bandbreiten Gebrauch machen darf. Nun, die Kontexte. Die Kontexte sind in der Tat aus meiner Sicht ganz stark definiert von den Erwartungshaltungen. Und da ist das Wort Roboter ein sehr schwieriges Wort. Wenn wir mal so die Semantik bedenken, dann ist es auf der einen Seite mit unheimlichen Ängsten verbunden. Wenn wir vom Pflegeroboter sprechen, dann glauben die Menschen, es kommt ein Humanoider, der mir den Hintern auswischt und so weiter. Und das ist natürlich auch eine Waschmaschine wie beim Auto und so weiter. Es sind furchtbare Ängste, sind damit verbunden, wir wissen, davon ist nicht die Rede. Umgekehrt ist mit Roboter ein Perfektionsanspruch verbunden aus der industriellen Fertigung. Da ist dann nicht irgendwo was, ist ja auch in irgendeiner dieser Folien, glaube ich, angeklungen, dass man eben zum Beispiel nicht verwackelt und so weiter. Das ist einfach ein Perfektionsanspruch, den die Menschen dann schon damit verbinden. Allerdings, so wie der Stand momentan ist, ist es ja nicht ganz, dass man den Roboter wie bei der Autoproduktion, Tischproduktion wie alleine arbeiten lassen. Momentan ist über weite Strecken dann doch, und das wird wahrscheinlich über Jahrzehnte auch noch so bleiben, weil der Mensch als Objekt des Handelns natürlich nicht so industrialisiert handhabbar ist wie ein unbeschnittenes Holz. Das kann man dann wunderschön beschneiden. Aber der Mensch hat dann doch seine individuellen internen Verrenkungen. Ich war ja, Sie wissen, ohne dies, wir haben es dann immer relativ rasch als Nichtmediziner bei den Bildern mit den Magennerven und so weiter. Das schaut schon alles sehr individualisiert aus, obwohl es für Sie ganz generell ausschaut. Aber der klassische Industrieroboter wird da nie so hineinfahren können, weil er nie auf diese individuellen Befindlichkeiten im Inneren Rücksicht nehmen kann. Das heißt, es wird immer sehr stark auch der Mensch drinnen sein, der mit selbst die Fehleranfälligkeit natürlich hat. Aber wir brauchen ihn, damit er hineinkommt. Daher der Begriff Roboter, ich weiß nicht, ob das wirklich eine gute Semantik ist, mit der man das Thema in die Bevölkerung bringen will, weil es auf der einen Seite negativ, auf der anderen Seite überzogene Assoziationen aufweckt. Vielleicht ist computerassistiert und so weiter noch besser, weil mit Computer weiß jeder, dass das alles nicht ganz perfekt ist, aber trotzdem hilfreich und so. Es ist Ihres, es ist nicht meines. Ich möchte nur darauf hinweisen, Recht ist nicht zuletzt eine Frage der Rhetorik. Ist eine Frage der Begrifflichkeiten, der Erwartungen, die wir damit wecken, die Konflikte, die wir damit auftun oder auch reduzieren können. Und daher muss jeder sich selber überlegen, wie er damit umgeht. Das zweite gesamtgesellschaftliche Kontext ist aber die Demografie. Es ist schon angeklungen und ich möchte noch einmal auf diese kurz zurückgehen, wo wir mit Sicherheit ganz stark wirklich mit reiner Robotik arbeiten können, ist in der Diagnostik. Ich habe glücklicherweise wiederum eine wunderbare Erfahrung mit der Medizin voriges Jahr gehabt. Daher bewahre uns vor allem, was gerade noch ein Glück ist. Wir wissen, wie das heißt bei der Tante Jolesch. Aber ich habe eine komplette Netzhautablösung gehabt und bin dann glücklicherweise in den Händen der Frau Schmidt-Erfurt gelandet und ist alles gut gegangen. Und dann haben wir uns unterhalten über Diagnostik, über Netzhautdiagnostik und so weiter. Und ich habe das früher schon gewusst und habe mit ihr schon aus anderen Kontexten auch. Und da steckt schon sehr, und das ist rein Robotik. Das ist wirklich Robotik, wie wir es kennen. Da fährt nur der Computer und macht es besser als der Mensch, weil wir nicht mehr das Individualisierende Notwendige haben, sondern die Möglichkeit, das tatsächlich vom Menschen entfernt zu machen und einfach den Befehl zu geben, zu machen. Dort sind sehr große, sind an ein paar Punkten natürlich auch noch Unsicherheiten drin. Der berühmte Fall, man kann dem Roboter dann einen braunen Fleck geben, zum Beispiel in der Dermatologie, und er sagt, ja, das könnte ein Melanom sein, und dann zoomt man weg und sieht, das ist der Fleck in einer Bananenschale gewesen. Nun, das ist ein extrem unwahrscheinlicher Fall, dass man einem Roboter eine Bananenschale hinlegt, aber in diesem unwahrscheinlichen Fall kann er sich natürlich irren. In 99, was auch immer Prozent wird er sich nicht irren, und dort können wir tatsächlich therapierende Hände sparen, die wir dann vielleicht in andere Bereiche hinein motivieren können, wo wir auf die Hände in absehbarer Zeit nicht verzichten. Aber die Hände gehen uns aus in der Gesellschaft. Der berühmte Blutdruckwert der Gesellschaft, auf den ich gerne eingehe, das ist 130 zu 100 zu 88. Ich sage jetzt nicht, wer möchte ihn kommentieren, weil ich bin ja nicht Arzt und das steht mir nicht zu, aber 130 ist schön, für viele wäre das ideal, wenn sie keine Pülverchen bräuchten. 100 ist nicht ganz, und 88, nein, sind Jahrgangsgrößen, nicht was auch immer, HG, Milligramm, sondern sind Jahrgangsgrößen. 130 sind Tausender, waren die Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre, ging dann im Babyboom bis 145 hinauf. Geboren heute 88.000er Jahrgänge, dazwischen die 100.000er Jahrgänge. Die 88.000er werden dann die 130.000er medizinisch therapieren, pflegen, was auch immer, hoffentlich. Da fehlt uns was. Wir haben zwar substituieren können, persische Ärzte und so weiter, philippinische Krankenschwestern, aber da fehlt etwas. Und die heute kommen, werden nicht das Niveau der persischen Ärzte erreichen in absehbarer Zeit. Und das macht das Problem, dass uns Hände ausgehen. Noch dazu, wo viele gerade Ärzte und Pflegekräfte unser Land verlassen, hohe Beitragsgruppen verlassen das Land, niedrige wandern zu. Es gehen uns die Hände aus in Konkurrenz mit 5000 Lehrern, die wir brauchen, mit Gefängnisbeschließern, die wir brauchen. Das haben wir alles nicht. Wir werden die Hände, die therapieren können, Handverlesen pflegen müssen und sollten sie daher genau in jene Bereiche orientieren, wo wir wirklich Hände brauchen. Und da ist der Roboter eine gute Hilfe, um Perfektion zu erreichen, die man alleine nicht so schafft. Aber wir sollten uns nicht vergeuden, indem wir es in jene Bereiche, wo wir den Roboter alleine lassen können. Das möchte ich nachdrücklich betonen. Gleichzeitig können wir durch computerassistierte, wie immer Sie das dann jetzt nennen, oder Roboter, aber nicht Chirurgie, sondern Roboterdiagnostik zum Beispiel, können Sie therapierte Hände sparen, weil ist dann geschwind aus dem Spital wieder draußen, überlebt länger, ist besser in der Diagnostik und so weiter, so dass wir da gesamtgesellschaftlich einen Return on Investment auch kriegen. Natürlich. Was die Finanzierung betrifft, ist es betriebswirtschaftlich klar, das kostet zunächst viel. Insbesondere auch die Einlernphase, Training und so weiter. Wir werden daher das in Zentren früher oder später fokussieren müssen. Und da wird jeder sagen, Moment, für mich wäre das eine zusätzliche Einkunftsquelle, jetzt nehmt sie mir die weg. Aber gesamtgesellschaftlich werden wir gerade auch dann Konkurrenz mit der individualisierenden medikamentösen Therapie, werden wir früher oder später Prioritäten setzen müssen. Und da wird dann hoffentlich nicht eine Ärztegesellschaft sagen, das ist ein Wahnsinn, es muss einfach mehr werden, weil die Gesellschaft wird sagen, nein, da ist mir in Kosten-Nutzen-Relation zu wenig. Ich muss Prioritäten auch akzeptieren. Daher sollte man es in den Definitionen, was ist Lege Artis, nicht zu rasch einengen. Und jetzt habe ich am Schluss noch die Aufgabe bekommen, ein paar ethische Aspekte abzusondern. Und das ist, ich habe nicht gestanden, ich habe auch eine theologische Ausbildung in die komplette und spielt für mich immer eine Rolle, weil als Jurist kann man nicht nur blutlässig mit Paragraphen beschäftigen, haben Menschen und Beziehungen von uns und das ist naheliegend, dass man auch die ethischen Facetten berücksichtigt. Unter dem Blickwinkel der Personalität liegt im Einsatz von Computer und Roboter natürlich eine Gefahr der Distanz, daher auch der menschlichen Entfremdung des Fließbandthemas, die Routinisierung und die fehlende Individualisierung. Weil früher oder später ist dann doch halt nur die Nummer 25 an dem Tag. Und das ist die Herausforderung an den Handelnden, aber natürlich auch die Herausforderung an den Behandelnden, damit umzugehen. Wie halte ich das aus, dass ich vielleicht jetzt gerade hier nicht mehr Person zu Person gegenüber habe und mich dadurch entfremdet fühle? Der Patient wird das akzeptieren müssen. Viele Menschen sagen, na komm nicht in Frage, da will ich einen echten Menschen haben und nicht irgendeinen Roboter, was auch immer. Da wird man sagen, nein, auf der Höhe unserer Zeit ist das da, was dazwischen kommt. Das wie viel und so weiter, sollen wir reden. Daher auch wichtig die Semantik aus meiner Sicht, dass wir da nicht die Menschen zu sehr durch sie befremdende Vokabeln in noch größere Distanz führen. Aber ich glaube, die größte Herausforderung ist an den Operateur, der einfach dann durch die Instrumente, die er einsetzt, sich dann noch leichter entfremdet von der konkreten Situation des Patienten, des Leidenden, wie es ja wörtlich heißt, und die Gefahr läuft, sich dann zu einem Übermenschen zu entwickeln, der halt dann, ja, irgendein ist ein Werkstück verloren gegangen und fertig. In der Perfektion liegt die Hybris der scheinbaren Unfehlbarkeit und der scheinbaren super. Und das ist etwas, was man ansprechen muss. Man kann keinen Menschen davor bewahren. Man kann nur anregen zu reflektieren, um dieser Hybris nicht zu erliegen. Letztlich bleibt es immer eine Frage der Würde. Selbst wenn ich noch so viele Instrumente einsetze, darf ich nie vergessen, es geht eine Beziehung von Mensch zu Mensch. Und es geht im Wort Therapie nicht zuletzt eben auch um Dienen und nicht nur um Heilen. Wie begreifen wir uns selbst, wenn wir alle diese tollen Instrumente, die wir haben, mittelbar und unmittelbar, juristisch unmittelbar, tatsächlich oft sehr stark vermittelt, in der computerassistierten Chirurgie oft Kilometer. Wir haben vor 15 Jahren einmal, da gab es ja eine chirurgische Operation aus Boston an die Meduni Wien. Und wir haben ein paar Mal diese von Graz nach Wien und zu seinerzeit des wissenschaftlichen Versuch gehabt. Über riesige Distanzen. Da verliert man die Frage, ist das ein Mensch in all seiner Würde, der hier noch vor mir liegt, sei es in großen technischen Kontexten. Das darf man nie verlieren, wenn man sich sonst schlussendlich auch als Therapeut selbst verliert. Und das wünsche ich niemandem. Meine Damen und Herren, ein paar Anregungen. Wir könnten stundenlang über rechtliche Details reden. Wir machen hier keine Juristenausbildung, aber ein paar Anregungen aus juristischer Sicht wollte ich Ihnen doch mitgeben. Für Fragen stehe ich gern zur Verfügung.